Die Bibel stellt uns vielfach die Umkehr vor Augen. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe, ist der Ruf des Johannes des Täufers. Kehrt um, sagt Jesus immer wieder selbst. Kehrt um. Wer umkehrt, lässt alte Wege hinter sich. Bei dem beginnt etwas Neues. Gott möchte, dass wir umkehren, dass wir alte Wege hinter uns lassen. Er möchte in uns und mit uns Neues beginnen. Umkehr und Bekehrung sind nicht nur in der Fastenzeit ein Thema, sondern das ganze Jahr hindurch. Vorbilder zur Umkehr sind sicher auch Heilige. Heilige sind weder Übermenschen noch in höchster Perfektion auf die Welt gekommen. Auf so ein früh verwaister französischer Soldat, Entdecker in Marokko, der den Glauben der Muslime kennenlernte und mit 28 Jahren zum christlichen Glauben zurückkam. Dieser Mann suchte nach Wegen, wie er auf Gottes Ruf antworten kann. Er möchte das Leben Jesu in Nazareth nachahmen mit einer leidenschaftlichen Liebe zu Jesus. Und so ist sicherlich der heilige Charles de Foucault ein großes Vorbild und ein mächtiger Führer in Bezug auf die Umkehr. Und so lautet unsere heutige Sendung. Metanoia, in Griechisch Umkehr genannt, mit dem heiligen Charles de Foucault. Andreas Knapp gehört zu der Gemeinschaft der kleinen Brüder des Evangeliums, also eine der vielen Gemeinschaften, die vom Leben und Wirken des heiligen Charles de Foucault inspiriert sind. Das ist ein einfaches Leben mit den Armen. Bruder Andreas ist Priester, lebt mit drei Brüdern in einem Plattenbauviertel in Leipzig. Er hat lange als Gefängnisseelsorger gearbeitet, er dichtet, schreibt und ist in der Flüchtlingsarbeit aktiv. Unter anderem hat er auch das Buch herausgegeben «Wer alles gibt, hat die Hände frei» mit Charles de Foucault einfach leben lernen. Durch die Sendung begleitet sie ihre Andrea Marti. Guten Tag, Bruder Andreas.
Einen schönen guten Tag Ihnen auch, Frau Marti.
Bruder Andreas, Sie haben als Direktor eines Priesterseminars gearbeitet und haben sich dann für ein ganz einfaches Leben mit Charles de Foucault entschieden. Was war der Hintergrund dafür?
Zunächst einmal möchte ich sagen, dass mir die Arbeit mit jungen Leuten immer sehr viel Freude gemacht hat. Und gerade die Begleitung junger Männer, die sich auf einen geistlichen Beruf vorbereiten, das war eine sehr erfüllende Aufgabe. Zugleich habe ich gespürt, dass ich mich in dem Umfeld, in dem ich gelebt habe, nicht ganz wohlgefühlt habe. Ich war da nicht ganz daheim. Ich war Direktor eines großen Hauses, war verantwortlich für viele Angestellte. Ich hatte ein gutes Gehalt und ich war in einer herausragenden Position. Und da habe ich gemerkt, dass mir etwas fehlt, nämlich ein einfacheres Leben, ein Leben in Solidarität, auch mit den Menschen, die am Rand stehen, auch ein Leben mehr in Gemeinschaft, denn in einer leitenden Funktion ist man ja oft sehr allein und einsam. Und ich habe mich immer auch nach einem Leben in Gemeinschaft gesehnt. Und schließlich, wenn man eine solche große und verantwortungsvolle Aufgabe hat, da kam manchmal die Zeit der Stille und des Gebetes zu kurz. Und ich spürte auch einen Hang mehr zu einem kontemplativen Leben. Und so habe ich mich dann entschieden, in eine Gemeinschaft einzutreten, die auf Charles de Foucault zurückgeht, um diese Elemente mehr und intensiver leben zu können.
Bruder Andreas, heute geht es um die Umkehr mit dem heiligen Charles de Foucault. Könnten Sie ein kurzes Porträt über das Leben vom heiligen Charles machen?
Charles de Foucault wurde 1858 in Straßburg geboren, als Sohn einer adeligen und begüterten Familie. Er verlor durch eine Krankheit sehr früh seine Eltern und wurde vom Großvater dann erzogen. Die Familie musste aufgrund des Deutsch-Französischen Krieges Straßburg verlassen und Charles de Foucault war dadurch auch entwurzelt. Er entfernte sich immer mehr vom christlichen Glauben und er wurde so ein Lebemann, jemand, der das Vermögen, das er ja hatte, mit beiden Händen aus dem Fenster warf, der bekannt war für seine Partys und Feste, der beim Militär Karriere machte. Und in der Sahara dann, weil Frankreich damals ja Nordafrika als Kolonie immer mehr erobert hat, dort faszinierte ihn die Wüste und vor allen Dingen das unbekannte Land Marokko, das damals für Europäer verboten war. Und so verkleidete er sich als Jude und machte eine Forschungsreise durch Marokko, durch die er berühmt wurde. Er verfasste einen Reisebericht und wurde dann in den Salons von Paris herumgereicht. Aber zugleich war er auch wieder mit Gott in Berührung gekommen, nämlich durch die betenden Muslime. Er stellte sich neu die Frage nach Gott. Und dann gab es so einen ganz besonderes Moment in seinem Leben, wo er betete: Mein Gott, wenn es dich gibt, so lass mich dich erkennen. Und in einer Begegnung mit einem Priester, der ihn zur Beichte einlud, da geschah es, dass er wieder, ja, wie in einem lichten Augenblick zu Gott zurückfand. Das war so seine Bekehrung, die sich natürlich lange vorbereitet hatte, die aber da so einen Höhepunkt fand. In der Beichte und im Empfang der Kommunion. Und dann wollte Charles de Foucault auch ganz radikal für Gott leben. Er trat in einen strengen Orden ein, bei den Trappisten. Und nach vielen Jahren des Mönchslebens erfasste ihn eine Unruhe, weil er merkte, das ist noch zu gesichert. Ich möchte so leben wie Jesus von Nazareth. Als einfacher Hausbursche inmitten einer arabischen Bevölkerung. Und so wurde er zunächst einmal in Nazareth ansässig. Er wurde dort so als Gärtner eingestellt in einem Klarissenkloster und lebte ganz unbekannt, ganz einfach, lange Zeiten der Stille und des Gebetes. Und diese Entdeckung, ja, ich möchte leben so wie Jesus in Nazareth, nämlich als Handwerker, als einfacher Mensch unter anderen, und so das Zeugnis Gottes, die Gegenwart Gottes mitten unter die Menschen tragen. Diese Entdeckung hat ihn dann für den Rest seines Lebens immer weiter getrieben. Er zog dann am Ende wieder in die Sahara zurück. Er wurde dort ein Mönch und Einsiedler inmitten einer muslimischen Bevölkerung. Und die letzten Jahre verbrachte er bei einem Volksstamm im Süden der Sahara bei den Tuareg. Und dort wurde ein Freund und sehr geschätzter Ratgeber dieses Volkes und wurde dann durch ein tragisches Ereignis, könnte man sagen, im Ersten Weltkrieg durch aufgehetzte Beduinen erschossen. Charles de Foucault blieb immer auf dieser Spur. Ich möchte Jesus, den ich als meinen Freund und als meinen Erlöser erkannt habe, ich möchte so leben wie er, ein Leben von Nazareth.
Bruder Andreas, im Leben von Charles de Foucault war ein geistlicher Begleiter, Abbé Uvelin, sehr wichtig. Man sagt auch, wenn Charles de Foucault heilig gesprochen wird, oder er wurde, aber wenn er würde, dass auch Abbé Uvelin heilig gesprochen werden sollte. Wie wichtig ist bei der Umkehr ein geistlicher Begleiter?
Ein Christ ist kein Christ, sagen wir, weil wir immer die anderen Mitchristinnen und Christen brauchen, um unseren Glauben zu vertiefen und um auch immer wieder im Gespräch und im Austausch so ein Echo zu bekommen, ein Vorbild, ein Beispiel, eine Herausforderung. Abbé Uvelin war für Charles de Foucault von Anfang an sehr wichtig, weil es war er, der ihn zur Beichte eingeladen hatte und der ihm dann als geistlicher Begleiter für viele Jahre durch Gespräch und später durch Briefkontakt nahe blieb. Ein geistlicher Begleiter oder eine Begleiterin sind deshalb so wichtig, weil sie uns immer wieder auf Aspekte aufmerksam machen können, die uns selber entgehen. Jeder Mensch hat blinde Flecken. In der geistlichen Begleitung geht es allerdings nicht darum, einem anderen Ratschläge zu geben oder gar zu sagen, was er tun muss, sondern es geht um das gemeinsame Hören auf das Evangelium, das gemeinsame Hören auf das, was das Leben uns vorschlägt, wozu es uns herausfordert. In meiner persönlichen geistlichen Begleitung ist es mir immer wichtig, dass ich denjenigen, die zu mir kommen, zunächst einmal lange zuhöre und dann vielleicht durch Fragen auf Punkte aufmerksam mache, die der anderen Person entgangen sind. Und dann immer wieder im Spiegel des Evangeliums das zu lesen. Was finden wir im Evangelium, das uns jetzt weiterhelfen könnte? Wo ein Licht auf eine bestimmte Situation fällt, eine Einladung, etwas Bestimmtes intensiver zu leben.
Die Spiritualität von Charles de Foucault lässt sich mit Nazareth zusammenfassen. Was heißt das nun in Bezug auf die Umkehr, die Metanoia, Bruder Andreas?
Ja, Nazareth bedeutet ja zunächst einmal, dass Gott sich uns zuwendet, dass er sich sozusagen zu uns bekehrt hat. Er ist einer von uns geworden. Er ist nicht fern, sondern er wendet sich uns ganz dicht und intensiv in Jesus von Nazareth zu. Gott selber wird Mensch und wird einer von uns. Und das bedeutet, dass wir diesen Weg Gottes nachahmen können, dass auch wir uns hinkehren zu denen, die vielleicht am Rand stehen, dass wir das einfache Leben wertschätzen, dass wir im Blick auf Nazareth die Gemeinschaft, die Familie, das Arbeitsumfeld, die Nachbarn mit neuen Augen sehen lernen und dort Gottes Gegenwart erkennen und dass wir sogar durch uns selber das Evangelium dort leben und bekannt machen können. Nazareth bedeutet die Umkehr von irgendwelchen geträumten Wirklichkeiten zur konkreten Realität des Alltags. Dort wartet Gott auf uns und dorthin sollen wir uns wenden.
Bruder Andreas, in Ihrem Buch »Wer alles gibt, hat die Hände frei« schreiben Sie, dass für Ihren persönlichen Lebensstil von Nazareth 5 Elemente wichtig sind. Welche sind das und wieso sind diese zentral im Leben?
Nun, zunächst einmal war für mich die Suche nach einem einfacheren Leben wichtig. Jesus ist ja nicht in einem vornehmen Haus zur Welt gekommen, nicht bei den Theologen oder Mächtigen seiner Zeit, sondern er war ein einfacher Handwerkersohn. Und für mich persönlich ist so diese Suche nach dem einfachen Leben ganz zentral. Nicht so sehr mich abhängig machen von materiellen Werten oder auch von irgendwelchen Ehren dieser Welt, sondern das Einfache suchen. Und das heißt dann zugleich auch, die Solidarität mit denen zu suchen, die am Rand unserer Gesellschaft leben. Den Verachteten, den Ausgestoßenen, denjenigen, denen sonst keiner einen Blick schenkt, bei ihnen sein. Und ein weiterer Aspekt ist für mich das Leben der Gemeinschaft. Charles de Foucault hat sich immer wieder ausgemalt, wie Jesus in der heiligen Familie von Nazareth gelebt hat. Also das Leben und Teilen des Alltags mit vertrauten Menschen. Das kann die Familie sein, es kann aber auch eine geistliche Gemeinschaft sein. Und das kontemplative Leben ist wichtig. Charles de Foucault nimmt wahr, dass Jesus immer wieder auch in die Stille geht, auf den Berg, um zu beten, dass er sich zurückzieht, um so ganz beim Vater zu sein. Und so ist auch für mich wichtig, Zeiten der Stille, der Anbetung, des Lesens im Evangelium oder Besinnungstage und Exerzitien für mich einzuplanen, mir dafür Raum zu nehmen. Solche Elemente die wichtig sind für meine eigene Bekehrung oder für den Weg, den ich gesucht habe.
Das Gebet war bei der Umkehr bei Charles de Foucault auch sehr wichtig und zentral. Was können wir von ihm in Bezug auf das Gebet lernen?
Charles de Foucault schreibt sehr schön, dass das Gebet ein vertrauensvolles Zusammensein mit dem Geliebten ist. Er schaut mich an, ich schaue ihn an, ich sage ihm, dass ich ihn liebe und dass ich für immer bei ihm bleiben möchte. Gebet also als eine Umkehr zu einer Person. Wenn wir das Wort Umkehr hören, dann denken wir vielleicht, ja, ich muss mein Leben verbessern, ich muss moralisch perfekter werden. Heute reden wir viel von Optimierung. Ich muss also mein Leben besser gestalten. Christlich ist Umkehr zuallererst die Hinkehrung zu einer Person, nämlich die Hinwendung zu Jesus von Nazareth, in dem Gott mir begegnen will. Gott schaut mich in Jesus an. Gott steht mir in Jesus zur Seite. Und Umkehr heißt, dass ich auf Jesus von Nazareth schaue, dass ich meinen Blick wegwende von all den vielen Dingen, die mich tagtäglich gefangen nehmen, von den Sorgen und Aufgaben oder von der Suche nach Prestige und Ansehen, dass ich meinen Blick wegwende von diesen Dingen und mich hinwende zu Jesus von Nazareth. Es geht also zunächst im Christentum nicht darum, mich zu einem bestimmten Gesetz zu bekehren, sondern zu einer Person, zu Gott, der mir in Jesus von Nazareth begegnen will.
Unser ganzes Leben ist ein Gebet. Das ist eine Aussage von Charles de Foucault. Wie kann man dem gerecht werden, wenn man in der heutigen Welt steht?
Ja, dass das Leben Gebet ist, das meint sicher nicht, dass man immer mit einem Rosenkranz oder einem Brevier unterwegs sein soll, sondern es geht um eine Grundhaltung. Das Gebet ist ja, dass ich in Dialog mit Gott trete, dass ich mich von Gott anschauen lasse, dass ich mein Herz ihm zuwende, dass ich von ihm seine Nähe spüre und empfange. Und das kann eigentlich immer im Alltag geschehen. Ich muss aber nicht immer an Gott denken, aber es braucht manche Unterbrechungen des Alltags, um mich daran zu erinnern. Und deshalb gibt es ja so etwas wie das Stundengebet, das Gebet am Morgen, das Gebet am Abend oder das Stoßgebet, dass ich mal kurz innehalte und mich Gott zuwende. Und dann wende ich mich wieder meiner Arbeit zu. Ich bin konzentriert bei meiner Arbeit, aber im Hintergrund, wie so eine Hintergrundmusik, läuft mit: Gott, du bist da und ich bin verbunden mit dir. Du denkst an mich, du stärkst mich, du begleitest mich. Manchmal kommt mir dafür ein Bild, wenn etwa ein Kind in einem Zimmer spielt und nebenan ist die Mutter im Wohnzimmer oder der Vater in der Küche. Und das Kind muss ja nicht ständig die Eltern sehen, um deren Liebe zu spüren. Es weiß, sie sind nebenan. Und ab und zu geht es mal hinüber und erzählt etwas oder fragt etwas. Und dann kehrt es wieder zurück zu seinen Hausaufgaben oder zum Spiel. Und so ist auch Gott immer da. Nicht sichtbar, aber wie nebenan in einem bestimmten Raum. Und im Gebet kann ich in diesen Raum eintreten und wieder Gott wahrnehmen, mit ihm etwas austauschen, ihm etwas sagen, ihn etwas bitten. Und dann kehre ich wieder in den Alltag zurück. So geht es also um diese Haltung des Vertrauens: Gott, du bist da. Und diese Haltung soll den ganzen Alltag prägen.
Das Schweigen und Gebet verglich Charles de Foucault mit einem Wassertropfen. Wie meinte er das, Bruder Andreas?
Ja, ich glaube, er schrieb einmal, dass das Lesen des Evangeliums und das Gebet so etwas ist wie ein Wassertropfen, der immer auf die gleiche Stelle einer Steinplatte fällt. In diesem Bild geht es um diese Treue und Regelmäßigkeit. Wenn nur ein Tropfen auf eine Steinplatte fällt, dann verdunstet er und hat keine Wirkung. Wenn aber immer wieder so ein Tropfen fällt, dann vertieft sich da etwas in der Steinplatte. Es wird vielleicht eine Mulde. Und wir sehen das ja manchmal, wie die Bäche im Gebirge solche Felsen ja so richtig ausgewaschen haben. Und damit meint Charles de Foucault, ja, wir sind, unser Leben ist auch so irgendwie hart und fest. Aber wenn wir ganz regelmäßig beten, dann kann sich etwas vertiefen. Es ist immer der gleiche Tropfen, die Treue und Regelmäßigkeit des Gebetes. Und dann kann sich selbst das, was hart geworden ist, das kann sich verändern. Es kann zu einer Vertiefung kommen. Und letztlich geht es ja im Gebet um Vertiefung, dass wir so in die eigene Tiefe hinabsteigen, dort, wo Gott auf uns wartet.
Sie sind ein kleiner Bruder vom Evangelium. Wie wichtig ist nun die Umkehr im Evangelium und was können wir daraus lernen?
Evangelium heißt ja eigentlich gute Nachricht, eine frohe Botschaft. Wir leben in einer Zeit, in der es auch viele schlechte Nachrichten gibt, Fake News, falsche Nachrichten. Und wir sind oft gebannt von den negativen Nachrichten. Und ich denke, Umkehr bedeutet, dass wir nicht nur auf diese negativen Nachrichten starren, uns nicht nur beeinflussen lassen von all dem Negativen, sondern die zentrale Botschaft Gottes hören. Gott, der zu jedem Menschen und zu dieser Welt sagt, es ist gut, dass du da bist. Das meint ja Schöpfung, dass Gott diese Welt bejaht und trägt und dass er mein Leben und mich bejaht. Und diese Botschaft, dass die immer wieder bei mir ankommen kann. Gott spricht zu mir, wie gut, dass du da bist. Du bist mein geliebtes Kind. Und wenn ich diese Botschaft höre, dann kann ich auch diese anderen negativen Botschaften in einer anderen Weise hören und vielleicht sogar versuchen, manches besser zu gestalten. Aber da braucht es zunächst einmal das Geschenk, dass ich selber angenommen bin, weil mir das Kraft gibt, um auch andere anzunehmen und negative Situationen neu zu gestalten.
Bruder Andreas, Jesus Leben war von der Liebe angetrieben. Charles de Foucault wollte Jesus nachfolgen und wie Jesus leben, der den letzten Platz eingenommen hat. Und den möchte er mit ihm teilen. Wie kann man jetzt das für unser persönliches Leben einordnen?
Charles de Foucault hat vor allen Dingen entdeckt, dass Jesus ihm so nahe ist wie ein Freund und ein Geliebter. Und dann schreibt er, ja, ich kann doch nicht in der ersten Klasse durch das Leben reisen, wenn mein Geliebter es in der letzten durchquert hat. Jesus hat den letzten Platz gewählt, also einen Ort, wo eben nicht weltliches Ansehen zählt oder Macht, sondern wo es um die Nähe Gottes zu den Kleinen und Armen und Ausgestoßenen geht. Damit zeigt Gott, dass seine Maßstäbe anders sind, dass für ihn niemand ausgeschlossen ist, sondern dass er sich jedem Menschen zuwendet und denen ganz besonders, die von den anderen übersehen werden. Und das heißt für mich persönlich und kann eben für eine Christin, einen Christen bedeuten, dass wir einen Blick haben für Menschen, die von anderen übersehen werden. Dass wir eine Zuwendung denen schenken, von denen sich andere abwenden. Das sind Menschen, die aus anderen Kulturen kommen. Das sind vielleicht auch Menschen, die alleingelassen sind im Alter. Das sind Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung und Einschränkung nicht am öffentlichen Leben teilnehmen können. Genau diejenigen, die so ein bisschen an den Rand gedrängt werden, ihnen eine besondere Aufmerksamkeit schenken. Das bedeutet, mit Jesus denen nahe sein, die am letzten Platz sind.
Jesus wurde geboren, er lebte, er starb in der tiefsten Erniederung und der äußersten Schmach, indem er ein für alle Mal so sehr den letzten Platz einnahm. dass keiner jemals niedriger sein konnte als er. Was bedeutet das nun für unsere Umkehr?
Die Suche nach dem letzten Platz bedeutet, unterwegs zu bleiben. Denn der letzte Platz, den hat man ja nie gefunden. Es gibt immer noch Menschen, die noch weiter weg sind oder die sich wieder entfernt haben vom Evangelium oder Menschen, die ausgestoßen sind. Wir Menschen sind ja zunächst einmal in Gefahr, dass wir es uns auch einrichten und bequem machen. Das ist etwas Gutes, dass ich auch meinen Platz gefunden habe, aber dann vergessen wir bisweilen, dass es andere gibt, die ihren Platz noch nicht gefunden haben, denen ihr Ort, der ihnen zusteht, vorenthalten wird. Und so geht es um eine Dynamik, immer wieder aufzubrechen, nicht bei dem stehen zu bleiben, was ich für mich gefunden habe, sondern zu fragen, kann ich das mit anderen teilen, die ihren Platz noch nicht gefunden haben.
Der Gehorsam war für den heiligen Charles de Foucault sehr zentral. In seinen Aufzeichnungen, der letzte Platz, schreibt er, die Liebe gehorcht immer, wenn sie Gott zum Gegenstand hat. Wie kann ich das im täglichen Leben umsetzen?
Wenn Charles de Foucault von Gehorsam redet, so können wir uns daran erinnern, dass Gehorsam von Hören, von Horchen kommt. Und das heißt, ich weiß eben noch nicht alles. Ich brauche immer wieder die Orientierung an der Wirklichkeit. Ich muss mir noch etwas sagen lassen. Es gibt Menschen, die lassen sich nichts mehr sagen. Die wissen schon alles. Die wissen immer alles besser. Geistlich leben heißt, bereit sein zum Lernen, zum Hören und mir etwas zeigen zu lassen, im Vertrauen darauf, dass Gott mich führen will, dass die Umstände des Lebens mich immer wieder neu herausfordern. Bisweilen werden eigene Pläne zerbrochen. Und dann heißt Gehorsam, mich wieder einlassen auf Neues, mich fragen, was will Gott mir zeigen? Welche Tür öffnet er mir jetzt? Und das Ganze aus einer Haltung der Liebe, das heißt des Vertrauens. Gott meint es gut mit mir. Und selbst wenn mir jetzt etwas Negatives begegnet, wenn etwas zerbricht, so will er mir dadurch vielleicht einen neuen Weg zeigen.
Die Wirklichkeit musst du wahrnehmen, nicht deine Ideen. Wie ist er zu dieser Ansicht gelangt und wie kann ich dies in mein persönliches Leben übersetzen, vor allem in Bezug auf die Umkehr?
Charles de Foucault war ein Mensch, der ganz viele Ideen hatte und Pläne, der immer wieder Neues ausprobieren wollte. Und dann musste er bisweilen erfahren, dass das vielleicht doch nur selbstgemachte Pläne waren, dass sie nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen und dass sie damit auch nicht dem Willen Gottes entsprechen. Und Charles de Foucault war jemand, der daran nicht zerbrach, sondern der sich führen ließ. Er vertraute darauf, dass dort, wo auch etwas nicht möglich ist, dass Gott ihm dann etwas zeigen will. Er war irgendwie, ja, so man könnte sagen, formbar. Er ließ sich etwas sagen und zeigen. Manche Pläne musste er aufgeben, aber er wurde nicht bitter, sondern er vertraute darauf, dass Gott ihm jetzt etwas Neues zeigen will. Jemand hat einmal geschrieben, Gott umarmt uns durch die Wirklichkeit. Wir finden Gott nicht in unseren eigenen Ideen, in denen spiegeln wir uns oft nur selber, sondern in dem, was uns tagtäglich begegnet. Das können angenehme, aber auch unangenehme Dinge sein. Und dort, wo wir sie wahrnehmen und uns von ihnen herausfordern lassen, dort finden wir Gottes Willen.
Wir sind zurück in der Sendung mit dem kleinen Bruder Andreas Knapp aus Leipzig. Er spricht zum Thema Umkehr, Metanoia mit seinem Mitbruder, dem heiligen Charles de Foucault. Bruder Andreas, Charles de Foucault schrieb viele Briefe und musste immer lange warten. Das heißt, er brauchte große Geduld. Da sind wir auch immer wieder täglich gefordert. Wie wichtig ist die Geduld bei der Umkehr?
Ja, ich persönlich bin eher ein ungeduldiger Mensch. Ich mache gerne Projekte, ich bringe gerne etwas voran und ich will, dass die Dinge laufen. Und wenn man dann warten muss, wenn sich lange kein Ergebnis zeigt, dann werde ich ungeduldig. Ich denke, dass Umkehr eine Einladung ist, dass man warten lernt. Dass man etwa im Gebet das, was man noch nicht erreicht hat, Gott hinhält. Dass ich nicht zerstörerisch bin, weil ich so schnell sein will, sondern dass ich darauf vertraue, das Leben ist ein Prozess. Umkehr ist ein langer Weg. Ich kann nicht einfach nur einen Schalter umlegen und schon wird alles neu, sondern es braucht das Warten können. Nicht müde werden, hat einmal Hilde Domin geschrieben. Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Ich finde das ein sehr schönes Bild. Das Wunder, also das, was uns geschenkt wird und auch die eigene Bekehrung, dem muss man so wie einem Vogel ganz leise und behutsam die Hand hinhalten. Ich kann nicht zugreifen und es packen, sondern es braucht dieses Warten können, dass Gott mir begegnet, dass er mir die Tür öffnet. Und wenn wir ungeduldig sind, dann können wir vielleicht gerade im Gebet das Warten gestalten.
Charles de Foucault hatte auch ab und zu Ideen, Eingebungen, die aber nicht realisierbar waren. Wie ist es ihm gelungen, wieder umzukehren, sich zurück zu besinnen?
Ich glaube, was mich an Charles de Foucault fasziniert, dass er jemand war, der sich immer wieder etwas zeigen ließ, der nicht mit Gewalt seine eigenen Ideen durchsetzte, sondern dort, wo sich eine Tür schloss, dass er dann weiterging und nach einer anderen Tür Ausschau hielt. Das ist in seinem Leben sehr schön abzulesen, wie oft er wieder neu beginnen musste. Und mich fasziniert, dass er eben nicht bitter wurde. Manche Menschen werden ja bitter, wenn ihre Pläne misslingen, wenn die Familie nicht so sich gestalten lässt, wie sie sich das gewünscht haben, oder wenn der Beruf nicht die Erfüllung bringt, die man erhofft hat, dann fühlt man sich vom Leben enttäuscht und kann bitter werden. Charles de Foucault ist nicht bitter geworden. Und vielleicht war sein Geheimnis, dass er mit den Enttäuschungen immer wieder ins Gebet ging, dass er sie vor dem Tabernakel aussprach, dass er Gott seine Enttäuschungen zeigte und sagte, ja, das ist nicht gelungen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Und dieses Gebet, dass Gottes Wille geschehe, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dieses Gebet, das hat ihn wahrscheinlich befreit von der Gefahr, bitter zu werden. Und dieses Gebet ist ein Ausdruck des Vertrauens. Du, Gott, führst mich, auch wenn ich jetzt nicht verstehe, was geschehen ist und wenn ich noch nicht weiß, wohin du mich führen wirst.
Charles de Foucault hatte auch ein ausgeprägtes Temperament und wollte ja schon in Bezug auf die Geduld nicht warten. Wie konnte er es dann doch lernen, ruhiger zu werden?
Nach meiner Meinung war es die Verbundenheit mit Jesus. Er schaute immer wieder auf Jesus. Und eine wichtige Frage war für ihn, was würde Jesus jetzt in meiner Situation tun? Ich glaube, das ist eine wunderbare Lebensregel, die uns Charles de Foucault mitgibt. Wenn wir in bestimmten Fragen und Situationen uns an Jesus wenden und überlegen, was würde Jesus jetzt an meiner Stelle tun? Diese Lebensregel, die sich Charles de Foucault gegeben hat, hat ihm sicher geholfen, immer wieder Maß zu nehmen am Evangelium. Und so wurde er bei aller Ungeduld und bei seinem ganzen stürmischen Temperament doch auch immer wieder dazu angeleitet, ruhiger zu werden, Vertrauen zu haben. So wie Jesus Vertrauen in den Vater hatte, auch in schwierigen Situationen, so lernt es Charles de Foucault, so wie Jesus möchte ich mein Leben Gott übergeben. Diese Bitte und dieses Gebet haben ihm sicher geholfen, geduldiger zu werden und sein Leben mehr in die Hände Gottes zu legen.
Charles wurde auch geprüft im Zusammenhang mit der Eucharistie in Bezug auf Gehorsam und Geduld. Viele Briefe musste er schreiben, bis er die Erlaubnis für die Spende der Heiligen Eucharistie bekam. Was hat ihm hier geholfen?
Ja, Charles de Foucault war ja ein großer Verehrer der Eucharistie in der Feier der Heiligen Messe und auch bei der Anbetung. Und dann aufgrund der Situation, dass er der einzige Christ im Umfeld von Hunderten von Kilometern war, wurde es ihm nicht erlaubt, dort die Eucharistie aufzubewahren. Und die Heilige Messe durfte man ja nur feiern, wenn noch ein anderer Christ, ein anderer Getaufter dabei war. Und das war ganz selten der Fall. Und so hat Charles de Foucault lange Jahre gebetet und gewartet. Und obwohl er so an der Eucharistie hing, hat er sich dann nicht entschieden, gut, dann gehe ich nach Frankreich zurück oder in den Norden von Algerien, weil dort kann ich wieder die Messe feiern, sondern für ihn war dann die Treue zu den Menschen, zu denen er sich gesandt wusste, das Wichtigste. Wenn ich auch nicht Eucharistie feiern darf hier, aber mein Leben selber ist jetzt Eucharistie, ist Danksagung. Und mein Leben für die Menschen hier, das ist meine Weise, Hingabe zu leben. Meine Gabenbereitung, meine Wandlung, das ist jetzt durch meine Treue zu den Menschen hier. Das hat ihm geholfen, auch über diese langen Jahre hinweg treu zu bleiben im Gebet. Und er hat sein persönliches Gebet vor dem leeren Tabernakel gehalten. Er sagte, ja, Jesus, du bist auch da. Du bist da in einer anderen Form, auch wenn ich jetzt im Tabernakel das eucharistische Brot nicht aufbewahren darf. Aber ich bleibe meinem Auftrag, meiner Sendung treu und du bist bei mir, wenn auch in einer verborgenen Weise.
Was mich immer wieder fasziniert, der Gesichtsausdruck von Charles de Foucault. Zu Beginn seines Lebens war er noch hart, irgendwie ein wenig mürrisch, aber dann gegen das Ende war der Blick ganz mild. Und das war auch auf seinem Gewand mit dem flammenden Herzen. Wie kann ich das verstehen, Bruder Andreas?
Ich denke, dass man im Leben und auch auf dem Gesicht von Charles de Foucault anschaulich erkennen kann, wie ein Mensch sich wandeln kann, sich bekehren kann, wenn er sich immer mehr vom Evangelium prägen lässt. Das treue Lesen des Evangeliums und das Maßnehmen am Beispiel Jesu, diese persönliche Verbundenheit, sie haben Charles de Foucault ganz langsam, eben wie der Tropfen auf der Steinplatte, auch verwandelt. In seiner Jugend war er ehrgeizig und zugleich war er auch durch seine übertriebenen Feste immer wieder enttäuscht, weil sie doch nicht das Glück brachten, das er erhofft hatte. Und der Weg mit Jesus lässt ihn eine andere Erfüllung spüren. Sie ist viel leiser, nicht so spektakulär, aber sie füllt das Herz. Und das Kreuz mit dem Herz ist dann der Ausdruck. Das Kreuz, das ist Jesus und das Herz, das ist die Liebe. Jesus Caritas, Jesus als Liebe. Diese Liebe hat er erfahren und sie hat ihn verwandelt. Und er selber wollte ja in seinem Leben etwas von Jesus widerspiegeln. Er schreibt einmal sehr schön, ich will gütig sein, damit die Menschen, die mich erleben, sagen, ja, wenn schon der Knecht so gütig ist, wie gütig muss dann erst sein Meister sein? Im Leben und im eigenen Gesichtsausdruck sozusagen sollte sich etwas von der Güte und Milde Gottes widerspiegeln und durch einen langen, treuen Weg mit dem Evangelium ist ihm das wohl geschenkt worden, dass er für viele Menschen die Güte Gottes ausstrahlen konnte.
Charles de Foucault hatte eine große Liebe zur Wüste und auch zur Einsamkeit. Was konnte er hier lernen?
Er schreibt einmal sehr schön, man muss die Wüste durchqueren und in ihr verweilen, um die Gnade Gottes zu finden. Und er schreibt einmal, ja, hier in der Wüste erlebe ich eine großartige Natur und eine beglückende Einsamkeit. Die Wüste wurde für ihn zum Ort, wo er sich sammeln konnte, wo der Lärm und das äußere Getöse zurücktritt, wo er in die Stille fand und in der Stille Gott hören konnte. Die Wüste ist ein Ort der Konzentration geworden. All der Lärm, den er von Paris her kannte, oder der Ehrgeiz, der ihn getrieben hat, das tritt in der Wüste zurück. In der Wüste ist er einsam, aber diese Einsamkeit ist eine Einsamkeit mit Gott. Es ist der Raum, wo Gott jetzt wichtig ist, wo Gott sein Wichtigstes gegenüber ist. Und in der Wüste wird man sensibler auf die inneren Stimmen. Und dort kann er hören, dass Gott zu ihm spricht.
Eines seiner Leitmotive zur Liebe lautete, was du willst, das tu. Was kann man sich darunter vorstellen, Bruder Andreas?
Charles de Foucault versucht, seinen eigenen Willen immer mehr mit dem Willen Gottes in Übereinstimmung zu bringen. Und so, wie er dann selber seinen Willen spürt, und zwar ein Wille aus Liebe, so möchte er dann auch handeln können. Liebe und tue, was du willst. Ich denke, dieser Satz von Augustinus hat ihn wahrscheinlich geprägt. Dort, wo ich liebe, dort tue ich das Richtige. Es kommt auf diese innere Haltung an. Wir können ja viele Dinge im Alltag tun und unternehmen, und das kann auch aus Kälte, aus Ehrgeiz, aus Egoismus heraus geschehen. Ich kann wunderbare Dinge tun, aber letztlich suche ich nur mich selber. Und bei Charles de Foucault geht es darum, diesen Willen von der Liebe Gottes gestalten zu lassen. Ich tue das, was ich tue, aus Liebe zu Gott. Ich tue es aus Freundschaft mit Jesus. Und wenn ich diese innere Haltung habe, dann kann ich tun, eben was ich will. Dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig, ein bestimmtes Projekt zu haben oder ein bestimmtes Ziel, sondern das Wichtigste ist die innere Haltung. Das, was ich tue, dass das aus Liebe geschehen soll.
Sehr schön, Bruder Andreas. Möchten Sie ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie dem Weg von Charles de Foucault dadurch vielleicht ein bisschen näher kennengelernt haben. Ich möchte Sie einladen, so wie er, Vertrauen zu haben, dass Gott da ist, dass er Sie begleitet und dass er Ihnen auch im Alltag, dort wo es schwer ist, wieder neue Wege öffnen kann. Es kommt darauf an, darauf zu vertrauen, dass Gott alle Wege mitgeht. Und So wie Charles de Foucault können wir dann aus dem Evangelium heraus Erfüllung leben, Beziehungen pflegen und unser eigenes Leben neu gestalten, zugleich aber auch immer diejenigen im Blick haben, die vergessen sind. Das Leben von Nazareth ist eine Einladung, den Alltag aus dem Gebet und aus dem Vertrauen auf Gott heraus zu leben.
Sehr schön, Bruder Andreas. Sie haben unter anderem im Beitrag auch Ihre Literatur mit dem Titel »Wer alles gibt, hat die Hände frei« genannt. Möchten Sie hier einige Worte dazu sagen?
Ja, dieses Buch ist der Versuch, so aus dem Leben von kleinen Schwestern und kleinen Brüdern, die dem Vorbild von Charles de Foucault folgen, verschiedene Beispiele zu erzählen, wie sie ganz konkret versuchen, in dieser Einfachheit des Lebens Jesus von Nazareth zu folgen. Und in diesem Buch geht es darum, dass diese Beispiele auch für uns fruchtbar gemacht werden. Dass ich selber aus dem Gebet leben kann, wie das Evangelium in meinem Alltag gelesen und gelebt werden kann, wie ich in der Freundschaft mit Jesus wachsen kann. So können vielleicht die Beispiele von einigen kleinen Schwestern und kleinen Brüdern für uns zu einer Ermutigung werden, einen ähnlichen Weg mit Jesus zu gehen.
Eine stärkende Literatur, ich habe sie mir auch zu Gemüte geführt und bin ganz angetan. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können dieses Buch, Wer alles gibt, hat die Hände frei, bestellen beim Bene Verlag mit der ISBN Nummer 978-3-963-40-191-1. Lieber Bruder Andreas, dürfen wir Sie um den Segen bitten, damit wir mit dem Segen Gottes gestärkt sind und es uns mit dem Vorbild, dem heiligen Charles de Foucault, täglich immer wieder gelingt, umzukehren, damit wir auch in unserer Heiligkeit und im Speziellen in den göttlichen Tugenden und wie Sie das in Ihrem schönen Buch mit dem Nazareth verglichen haben, auch wachsen dürfen.
Der gute Gott segne euch mit dem Licht seiner Gegenwart. Er lege Freude und Dankbarkeit in euer Herz. Er lasse euch staunen über die Größe seiner Liebe. Und er zeige euch, wie er euch in Jesus von Nazareth jeden Tag Schritt für Schritt begleitet. Er helfe euch, das euch Geschenkte mit anderen zu teilen und in der Hinwendung zu den Kleinen und Bedürftigen zu erleben, was Umkehr bedeutet. Mich vom Blick Gottes erfüllen lassen und andere Menschen, die übersehen werden, in den Blick nehmen. Auf diesem Weg des Evangeliums segne euch der treue und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Herzlichen Dank, lieber Bruder Andreas Knapp, dass Sie uns im Rahmen der heutigen Sendung mit dem Titel Metanoia mit dem heiligen Charles de Foucault solch tiefe, schöne, entflammende und anregende Gedanken geschenkt haben. Sie haben uns die Umkehr sehr schön aufgezeigt und näher gebracht. Ein großes Deo gratias und Radio Gloria wünscht Ihnen und Ihren drei Mitbrüdern in Leipzig Gottes besonderen Segen, Schutz, viel Freude und Frieden im Herzen. Ein herzliches Dankeschön, Bruder Andreas.
Ihnen auch. Vielen Dank, Frau Marti, für Ihre guten Fragen, für das Gespräch, für den Austausch und Gottes Segen für Ihren Dienst.
Herzlichen Dank, Bruder Andreas.
Metanoia mit dem heiligen Charles de Foucault, das war das heutige Thema mit dem kleinen Bruder Andreas Knapp. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hördienst bestellen unter der Telefonnummer 041 720 23 23 oder auch schriftlich per E-Mail info@radiogloria.ch. Möge der heilige Charles de Foucault Ihnen bei der täglichen Umkehr immer wieder helfen, damit wir verstehen, wie wir unserer Welt dienen können und dies mit der Bereitschaft des Gehorsams in einem einfachen Leben für die Armen. So möchte ich mit dem folgenden Zitat vom heiligen Charles de Foucault die Sendung schließen. Öffne dein Herz weit, um zu empfangen, was Gott gibt. Grüezi Gott, Ihre Andrea Marti.